Teil 5 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lebet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 17. Kapitel. Alles habe war vertan, das Haus war unterm Hammer, die letzten Bilder wanderten zum Trödler. Düster, stummen Vorwurf in den Blicken umringten mich die nächtlichen Gefährten. Nur eines war mir noch geblieben, mein Liebling, mein Ahn Matthäus Bittgemeister. Als ich auch dieses letzte von der Wand nahm, da funkelten, es waren am hellen Tage, da funkelten die Augen des Bildes so zornig und seine Hände ballten sich so drohend, dass ich nicht wagte, auch dieses zu verschachern und lieber hungerte. Hinter mir Missraten und Enttäuschung und vor mir Not und Hoffnungslosigkeit. Ratlos, planlos strich ich umher, Hass und zornige Verzweiflung in meinem öden Herzen. Es war im März, weiße Wölkchen trieben auf azurnem Grunde, im zartem Glanze leuchtete das erste Grün und in den Lüften atmete es Hoffnung. Allen, nur nicht mir. In mir war Nacht und Frost. Ich war verstoßen. Irgendwie gelangte ich in einen Garten, den eine froh bewegte Menge füllte. Ich ließ mich nieder und versank aufs Neue in mein trübes Sinnen. Da musste ich aufschauen unter der Berührung eines Blickes. Es war ein Blick aus machtvoll dunklen Augen, aus einem Angesicht so düster, so zerklüftet, wie ich es nie zuvor gesehen. Unvergesslich bleibt mir dieses Antlitz. Durch Traum und Nebel und Vergessen leuchtet es in seinem fahlen Glanze. Wie ein Kind, das seine Träume über einem ungewohnten Anblick leicht vergisst, so musste ich auf diesen Fremden starren. In eisengrauen Locken wallten seine Haare und umrahmten königlich das tiefgebräunte Antlitz, wie raureif einen düstern Bergwald. Unbestimmbar war sein Alter, 50, 80, 100 Jahre, und seine Tracht so fremdartig wie seine Züge. Sonderbar, dass er den vielen Müßiggängern ringsumher nicht auffiel, es war, als würden sie ihn gar nicht sehen. Und auch er schien ihrer nicht zu achten, sah nur auf mich, mit dem müden und doch scharfen Blick eines greisen Adlers. In dieser frohen Menge, unter all den Unbekümmerten, den Lachenden und Plaudernden, duldete es mich nicht lange. Ich ging hinweg mit wildem Blick auf diesen Menschen, auf diese Welt, die sich mir so feindselig versagte. Ich zog hinaus, dem Walde zu. Dort im Schatten des Gehölzes wanderte ich rastlos auf und nieder und sann und brütete verzweifelnd, was ich nun beginnen solle. Mich auf den ersten Besten, der des Weges käme, stürzen, ihn erschlagen und mit dem geraubten Gelde meine Arbeit fördern? Mich schreckte nicht die Tat, nur die Entdeckung. Oder all dem Jammer rasch ein Ende machen, ja, ein Ende machen, aber noch zuvor als Totenopfer Hekatomben schlachten, einen Rachefeldzug führen, wie ihn die Welt noch nie gesehen. Nicht vergeblich sollte ich all die tief verborgenen Kräfte der Zerstörung meistern können. Einen Rachefeldzug führen? Gegen wen? Womit? Ich, ein ohnmächtiger Bettler? Zähneknirschend, in sinnloser Wut, schlug ich um mich. Und mit leisem Hauche strich der Abendwind herbei, und die Bäume neigten ihre Häupter, seufzend, als klagten sie, dass ich mit meiner freveln Unrast ihren Frieden schände. Da knackte es im Buschwerk, der Fremde kam daher, der düstre Unbekannte von zuvor. Das war ein Fingerzeig, da war ein Opfer, eine Beute. Ich raffte einen Ast an mich und stürzte auf ihn zu, mit hochgeschwungenem Knüttel gegen seinen Kopf. Aber ich weiß nicht, wie das kam. Mitten im Schwunge war es, als erlahme meine Hand. Kraftlos fuhr das Holz zu Boden. Der andere sprach ruhig, ohne Verwunderung und ohne Zorn. »Ich habe euch gesucht.« Ihr wolltet mich recht unfreundlich empfangen. Fremdklingend tief und rau war seine Sprache. Töten wollte ich sie, ja, ich gestehe es, erschlagen und berauben, machen sie nun, was sie wollen. Mich, töten!« und er lächelte. Es war nicht Spott, obwohl er mich um Haupteslänge überragte. Wehmütig war das Lächeln. »Ihr könntet mich nicht töten, niemand kann mich töten, und wenn ihr es könntet, wäre ich euch dankbar, doch erzählet mir, was euch so sehr bedrückt.« Ich erzählte ihm alles. Ich nahm ihn mit nach Hause, zeigte ihm meine Pläne und Notizen, ließ ihn alles sehen, was ich in langen, mühevollen Jahren geleistet hatte, was ich noch keinem Menschen je verraten, was ich vor meiner eigenen Mutter streng geheim hielt, diesem Fremden, den ich nie zuvor gesehen, vertraute ich es an. Er ist und bleibt der Einzige auf Erden, der um mein Geheimnis weiß. Als er alles recht besehen hatte, sprach er mit tiefem Ernste, »Und ihr fürchtet nicht, dass Gott euch strafen könne?« »Gott!« Ich unterdrückte Schlimmeres, um meinen Gast nicht zu beleidigen, und sagte bloß, »Soviel ich weiß, tat ich nie Böses, bis heute.« »Diese Erfindung ist das Böse. Ihr fordert damit Gott heraus. Dann ist jegliche Erfindung böse und jeder Fortschritt schlecht. Die Eisenbahn ist böse und das Luftschiff erst recht, denn offenbar will Gott, dass wir zu Fuße gehen, wie er uns erschaffen hat. Die Pockenimpfung ist des Teufels, denn Gott hat die Bazillen über uns gebracht. Wir müssen sie hinnehmen, dankbar und ergeben. Die Pfaffen haben's so gelehrt und darum mussten Savonarola und Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen sterben. Was soll der Unsinn? Ihr wisst sehr wohl, dass ich dies nicht meine. Nein, was bisher ersonnen wurde, dient dem Raume. Ihn mag der Mensch beherrschen. Aber die Zeit ist Gott. Wer die Zeit besiegen will, der greift in Gottes Allmacht ein, den wird er strafen.« Dann brach er ab und sah mit trüben Blicke auf die abendlichen Straßen, auf die fernen Linien der Berge, und mir erschien die altvertraute Stube, rings alles wie verzaubert. Als er sich meiner wiederum besann, reichte er mir einen Beutel schweren Goldes, damit vermöge ich das unterbrochene Werk vollenden. Nur bedang er sich aus, dass ich ihm jederzeit auf sein Verlangen den Fortschritt vorweise und die Arbeit, wenn sie vollendet sei, mit allen Einzelheiten vorführe. Mit ungestümen Worten dankend konnte ich mich nicht enthalten zu fragen, »Wenn Sie so gottesfürchtig sind und wenn nach Ihrer Ansicht meine Erfindung Sünde ist, wie kommt es, dass Sie ein solch gotteslästerliches Unterfangen fördern?« »Ich weiß nicht, wo die größte Schuld liegt. Einen Sünder wissentlich umkommen lassen oder ihn retten, dass er weiter sündige. Dass ihr euch umbringt, konnte ich verhindern, dass ihr euer Werk vollendet. Dies kann Gott verhüten, mag Gott entscheiden. Aber wie es auch sei, mag mich Schuld und Strafe treffen. Ich bin gestraft genug. Ich habe nichts zu hoffen, nichts zu fürchten. Und dann? Mir ist's, als hätten wir uns schon gesehen. Darum bin ich euch ja gefolgt.« Er schloss die Augen, strich sich über die Stirne wie in fernem, dämmerhaftem Rückbesinnen und murmelte, »Ja, lange zuvor, die Fügung Gottes, dass wir uns einstmals sahen, dazu muß ich euch jetzt verhelfen.« Ich weiß nicht, wie es kam. Ein süßes und doch schmerzliches Erwarten, ein tief geheimnisvoller Schrecken erfasste mich bei diesen dunklen Worten. Erbleichend schloss ich meine Augen, und ich sah schattenhaft und ferne die alte Linde unterm Fenster, sah mich selbst, wie ich den Stamm umschlang, in alter, längst verschollener Tracht, in unaussprechlich tiefer Schwermut. Hier links verschwand es wie ein Spukbild, und ich schaute den Flammenreigen meiner altgewohnten Träume. 18. Kapitel. Und nun verhüllen wieder Nebel meinen Blick. Nebel steigen aus den Schlünden jener Tage letzten Ringens. Wie im Nebel wogt mir die Erscheinung meines unbekannten Helfers. Er war kein milder Gläubiger. Immer wieder war er da, plötzlich wie aus der Erde aufgeschossen, und doch wie von weiter Ferne her geweht, und drängte und fragte nach dem Fortgang. Endlich sagte ich in berechtigter Entrüstung, »Nicht Sie, ich könnte die Geduld verlieren. Sie sehen doch, wie ich mich plage und wie mich die Arbeit schier verzehrt. Wo bleibt da die Barmherzigkeit? Ist dieses fortwährende Mahnen christlich?« »Barmherzigkeit? Wer ist mit mir barmherzig? Nein, nicht christlich, jüdisch, nicht Barmherzigkeit. Vertrag. Ihr seid mir durch das Geld verbunden, durch Vertrag verpflichtet. Auf dem Rechte des Vertrages bestehen, das ist Art der Juden. Ein anderes Bild tauchte aus der Dämmerung, ein Frühlingsabend. Er stand am Fenster und die letzten Sonnenstrahlen umspielten seine Locken und milderten die düstere Wildheit in Schwermut, ehrfurchtgebietend. Während er gierigen Blicks und stumm die Werkzeuge und die Modelle musterte, da fragte ich mich, was ihn wohl zu solch begieriger Teilnahme vermöge. Seine Hilfe, das hatte ich erkannt, galt nicht dem Schöpfer, sondern seinem Werk. Denn Mitleid war diesem Manne fremd, er kannte wirklich weder Furcht noch Hoffnung oder Mitleid. Wenn's also nur das Werk war, warum dann diese leidenschaftliche Erwartung? Ein Unternehmer, dem es um Gewinn ging, war er nicht. Der Einsame, der wie in einem Zauberkreise unerforschlicher Geheimnisse dahinzog, entrückt den Zeiten und den Menschen. Ein Förderer der Wissenschaft? Er schien mir nicht gelehrt, und wenn er auch gar manches wusste von fernen Völkern und aus vielen Zeiten, ich weiß nicht, wie es kam, ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Wissenschaft erlebt sei, nicht erlernt. Indes ich ihn betrachtete, schweigend und ernst, formten sich, mir selbst halb unbewusst, die widerstreitenden Gedanken zu lauten, ausgesprochenen Fragen, und ihm entfuhr es mit einem Seufzer gleich einem Sturmwind ungeheurer Sehnsucht. Ach, wenn ich es erst hätte, dies Ding, dieses Unding, dann fort, fort, bis ans Ende aller Zeiten. 19. Kapitel. So kam der 25. April des Jahres 1906. Dunkel ist mir in Erinnerung, dass ich mit dem Fremden in Streit geriet. Er verlangte, dass ich ihn die Maschine allein erproben lasse. Ich weigerte mich dessen. Warum ich's tat, weiß ich jetzt selber nicht. War's die Erinnerung an seine letzten unbedachten Worte, also die Furcht, er könnte die Maschine rauben? Vielleicht der Groll, den das Bewusstsein der Abhängigkeit erweckte? Die uneingestandene Scheu vor seiner düstern Heimlichkeit? War es der eingefleischte Hass des Deutschen gegen den Hebräer oder nur das kindisch boshafte Verlangen, diesem urweltlichen Wesen meine Macht zu zeigen, den Juden um sein Geld zu prellen, ihm die so sehnsüchtig erwartete Vertragserfüllung nicht einmal vorenthaltend, nein, ihn nur foppend hinzuhalten, kurzum, ich blieb bei meiner Weigerung. Als er sich auf den Pakt berief, auffuhr mit wilden, bösen Worten wie ein Held Homers. Als meine Gegengründe mich im Stiche ließen, da sagte ich nur höhnisch trockenen Tones, »Ich will ruhen. Sie werden gehen.« Da er sich nicht wehrte, griff ich kurz entschlossen nach dem Kabel und schaltete ein, und durch die peinigende Kraft des Stromes drängte ich ihn zur Tür hinaus. Da stand er nun. Durch eine rote Butzenscheibe fiel die Sonne und tauchte ihn in feuerfarbenen Glanz. Das zornerglühte Antlitz hochgereckt mit drohend aufgeschwungenen Fäusten, so stand er da und röchelte, »Ja, ich werde ruhen, doch du wirst gehen.« Das waren auch die Worte eines anderen, der mich verfluchte. »So sei verdammt wie ich, so soll dich Gott mit deinem eigenen vermessenen Werke strafen.« Wie ich im Raume friedlos irre, so mögest du dich in der Wüstenei der Zeit verirren, heimatlos und hoffnungslos, und wenn ich dir ein zweites Mal erscheine, vor dem erschienen bin, werde ich dir Bote deines unseligen Endes sein. So stand er da, ein Rachegeist der Vorzeit, wie ein Verderben kündender Prophet des Alten Testaments, und schauerlich hallt mir sein Fluchen nach. 20. Kapitel. Was weiter kam, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich die Türe meines Arbeitszimmers vor dem Fluchenden verschloss, und mein letzter Blick, da ich sie versperrte, fiel auf meine Mutter, die durch den Lärm herbeigerufen worden war. Ich möchte wohl mit der Kraftschaltung unvorsichtig hantiert haben, denn als ich meine Augen aufschlug, fand ich mich auf dem Boden liegend. Ich hatte jenes seltsame Gefühl der Zeitlosigkeit, das uns beherrscht, wenn wir aus einer Ohnmacht oder aus dumpfem, tiefem Schlaf erwachen, und in mir war ein Zittern wie nach einem Sturz aus ungeheurer Höhe. Vielleicht war es wirklich ein elektrischer Schlag gewesen. Freilich war es dann ein beispielloses Wunder, dass ich lebte. Das Erste, was mir wieder in den Sinn kam, war der Fluch des Juden. Es bedrückte mich wie eine bange Ahnung, und ich beschloss, ihn aufzusuchen, ihm Abbitte zu leisten. Aber wo ihn suchen? Ich öffnete die Türe. Dass sie unversperrt war, wo ich sie doch innen selbst verschlossen hatte, fiel mir in meiner Benommenheit nicht auf. Hier hatte er gestanden, 3 Schritt vor der Türe beim Geländer. Wann? Vor 10 Minuten? Vor 4 Stunden? Und die Sonne, welche durch die rote Fensterscheibe fiel, hatte ihn in feuerfarbenen Glanz getaucht. Wo war der purpurrote Strahl denn hingewandert? Ich blickte auf das Treppenfenster, vor dessen vielfarbigen Scheiben ich als Kind so oft gekauert hatte, um, bald durch diese, bald durch jene Scheibe guckend, mir drüben auf der anderen Straßenseite das Haus des Wagnermeisters Grünlein und in der Ferne die Gehöfte und die Äcker in wechselnd bunten Farben zu betrachten. Aber die bunten Scheiben waren fort. Da war jetzt eine Luke, gefüllt mit grobem Glas. Warum war denn das hübsche Treppenfenster fortgenommen worden? Wieder um zu sparen? Oder hatte da schon der neue Käufer unseres Hauses seine Hand im Spiele? Und durch das trübe Glas schien alles so verändert. Das Haus des Grünlein hätte ich gar nicht erkannt, und seltsam die Äcker und Gehöfte in der Ferne, die waren wie verschwunden. Undeutlich schimmerte es da wie Wald. Schlaftrunken rieb ich mir die Augen und reckte mich. Ich sah nach meiner Uhr. Sie stand. Seit ich sie besaß, seit 15 Jahren, das erste Mal. Wahrscheinlich durch den schweren Sturz, den ich noch in allen Gliedern spürte. Wie spät konnte es denn sein? Die Sonne, deutlich sah ich's durch das Fenster, stand noch hoch am Himmel. Sonderbar. Als ich mich abgeschlossen hatte, war es sicherlich schon 4, und jetzt, nach dem Sonnenstand zu schließen, war es spätestens nach 2. Täuschte ich mich, oder sollte ich wirklich? Aber das war doch nicht möglich. Sollte ich wirklich einen ganzen Tag geschlafen haben? Warum hatte mich die Mutter nicht geweckt? Ja, ich muß nach der Mutter sehen. Auch spürte ich auf einmal fürchterlichen Durst und Hunger. Da ging die Türe. Mütterchen mußte kommen. Aber nein, das war die Mutter nicht. Ein fremdes, junges Frauenzimmer. Ich hatte sie noch nie gesehen. Hatte die sich putzig ausstaffiert, wie zu einem Maskenball, Puffärmel, einen langen, weiten Rock und Haube. Sie hielt den Blick gesenkt, sah mich also nicht. Als sie an mir vorbeikam und mich streifte, schreckte sie auf, und mich gewahrend stammelte sie etwas wie »Alle guten Geister« und stürzte, bebend vor Angst, die Treppe hinunter. Aus dem ersten Stockwerk hörte ich Geräusche. Die Räume standen schon seit langem leer. War denn der neue Käufer heute eingezogen, statt erst in 2 Wochen? Ich stieg hinunter, und ein verschlafenes Kätzchen strich mir über den Weg. Aus dem großen Saal im ersten Stockwerk drangen Stimmen, ein Zwiegespräch. Es war so seltsam, dass ich mitten auf der Treppe stehen blieb und horchte. 21. Kapitel. »Schlecht habt ihr die Zeit gewählt für eure Rückkehr. Krieg und nochmals Krieg. Als ihr vor 5 Jahren nach Welschland zoget, da sagte ich, erinnert ihr euch noch, wenn er zurückkehrt als ein großer Maler, dann ist schon lange deutscher Friede. Gutes Geld wird sein, und die große Ratsstube auf der Schranne, die wird von Meister Konradin mit einem Friedensbildnis geschmückt. Und nun seid ihr da und seid ein großer Meister, Konradin, aber Frieden ist noch lange nicht. Schlimmer ist's denn je, Herr Jesus, 14 lange Jahre schon. Was werden sie noch aus dem armen Deutschland machen? Ein Trümmerfeld auf dem Mordbrennerhausen. Ja, ich hab's schon damals nicht verstanden, und ich versteh's auch heute nicht, dass sie sich um des Glaubens willen spießen und akquibussieren. Soll das Gottes Wille sein, dass man sein Wort mit Mord und Brand verkünden tut? »Stille, bleibt bei eurer Palette. In die Welthändel mengt euch nicht. Es geht um die reine Lehr und um des Glaubens Freiheit und um die deutsche Libertät. Diese heiligen Güter sind kostbarer denn Menschenleben. So die errungen sind, dann war's nicht schade, dass viele hunderttausend Menschen starben. Dasselbe sagt auch Kaiserliche Majestät und die Ligisten. Nein, ich versteh's nicht. Was war denn das? Ach, nun begriff ich, ein Theaterstück, daher auch die Verkleidung des Frauenzimmers, welchem ich begegnete. Ich trat ganz nah heran, so daß ich durch die offene Tür den Saal zur Gänze überblicken konnte. Er war nicht mehr leer, sondern prächtig eingerichtet mit altem, kostbarem Hausrat. Manches Stück erkannte ich wieder. Die schweren Armleuchter, eine reich geschnitzte Truhe, den Schrank mit köstlich eingelegter Arbeit, das alles war aufs Feinste abgestimmt zu dem Theaterstücke, das sie da am hellen Tag agierten. Offen gesagt, das langweilige Stück war dieses prächtigen Szenariums gar nicht wert. In der Ecke des Erkerfensters stand eine große Staffelei, welche die beiden Darsteller vor mir verbarg. Ich sah von ihnen nur die Beine. Die waren wiederum streng stilgerecht, bekleidet mit Pluderhosen, am Knie mit breiter Masche abgebunden, mit Schnallenschuhen und mit Strümpfen. Der eine machte sich an der Staffelei zu schaffen, der andere saß im Erker, dessen Fenster nach alter Art mit bunt bemalten Scheiben reich geschmückt waren. Durch das eine Fenster, welches offen stand, fiel in breitem Strom das Licht und brach sich an der Staffelei und tauchte die Stäubchen, die da schwebten, in einen Fluss flüssigen Goldes, indes sich von dem andern Fenster die vielfarbigen Reflexe in den geheimnisvollen Falten eines Vorhanges fingen. Dies köstliche Zusammenspiel der Lichter und der Farben auf dem alten, dunklen Hausrat, der sanfte Lärm, der von der Straße drang, all dies erzeugte eine Stimmung berückender Traurigkeit, und in mir weckte es sehnsüchtig traumhaftes Erinnern. Das Gespräch stockte. Der an der Staffelei führte Striche mit dem Pinsel oder tat zumindest so. Dann hub er wieder an. Aber ich vermeine, der Krieg wird nimmer lange währen. Als ich durch das Feld hinreiste, gesellte sich ein Fourier des Herzogs von Nevers zu mir. Er war im Jahre 30 bei Casal gestanden, und der erzählte, Frankreich, das wegen der Erbfolge im Mantuanischen mit dem Kaiser schon im offenen Krieg steht, habe auch einen Geheimvertrag mit dem Könige von Schweden abgeschlossen, zur Restitution der unterdrückten Stände, und zahle ihm gewaltige Subsidien. Kursachsen steht nun auch seit Jahr und Tag auf seiner Seite. Brandenburg gewährt ihm freien Pass. Ganz Deutschland fast, von Stralsund bis München, liegt zu Füßen Gustavi Adolfi. Der Weg in des Kaisers Erblande steht ihm offen. Eine alte Prophezeiung sagt, es wird ein Löwe sich aus Mitternacht erheben und dem Faunen seine bunten Federn rupfen. Dann wird des deutschen Reiches Not ein Ende haben. Tycho de Brahe, der Hofastrologus Rudolfus des Andern, hat anno 72, als der Komet erschien, geweissagt, ein Held im Norden wird Rache nehmen für die Bartholomäusnacht. Die war ja 72. Und wird nach 20 Jahren untergehen. Man sagt, das gehe auf den Schwedenkönig. Wenn's stimmt, was Gott nicht wolle, dann wäre seine Zeit bald um. Auch hat der Wallenstein dem Kaiser wieder eine Armada angeworben. Nun werden sich ja bald die Kräfte aneinander messen. Die ganze Welt sieht zu und wartet. Auch spricht man von seltsamen Wunderzeichen, die mächtige Entscheidung vorbedeuten. Zu Wolgast während der Belagerung der Feste sah man in den Wolken einen Löwen und einen Adler streiten. Ist richtig, stundenlang war es sichtbar. Und dass ich's euch sage, zu Donauwörth vor wenigen Tagen, da hat man Ahasva, den ewigen Juden, mitten auf dem Markt gesehen. Nun konnte ich mich nicht enthalten und trat aus dem Versteck hervor. Bestürztes Schweigen herrschte. Nur der an der Staffelei murmelte, »Das dritte Wunderzeichen!«
Ende von Teil 5. Gelesen von crowwings.com.